Moskau am späten Abend des 17. oder 18. September 1997. So ganz genau ist das nicht überliefert, aber jedenfalls.
Es passierte an einem Samstag im September 1997. Ich bereitete mich auf die Rückreise nach Kalmykien vor, war abends in mein Moskauer Apartment gefahren.
So beginnt Kirsan Iljumtschinow zu erzählen. Iljumtschinow ist damals sowohl Präsident der Russischen Republik Kalmykien als auch Präsident des Schachweltverbandes FIDE. Und er erzählt hier in der russischen Talkshow Pozna eine unglaubliche Geschichte. Die Geschichte seiner unheimlichen Begegnung der dritten Art.
Ich hatte noch etwas gelesen, ferngesehen und bin dann ins Bett.
Sein Schlafzimmer liegt im Obergeschoss des Apartments und verfügt über einen großen Balkon. Kirsan legt sich also aufs Bett, er hat einen anstrengenden Tag hinter sich und einen noch anstrengenderen vor sich. Er ist ziemlich müde.
Ich glaube, ich war eingeschlafen, hörte dann aber, wie die Balkontür geöffnet wurde und jemand nach mir rief.
Doch die Stimme, die er da hörte, gehörte nicht etwa seinem Fahrer und auch nicht seiner Assistentin. Die beiden sollten ihn erst am nächsten Morgen abholen. Kirsan Iljumtschinow, der hörte die Stimme eines Außerirdischen. Und der Alien, der nahm ihn mit.
Aus meinem Apartment ging es in ein Raumschiff und wir flogen zu einem Stern.
Man nimmt sich, was man will. Dann
wilde Gerüchte entstanden.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist wieder Malte Asmus und heute ermittle ich im Tatort Sport gegen einen Politiker und Schachfunktionär. 17 Jahre lang war Kirsan Iljumtschinow Präsident der kleinen autonomen Republik von Kalmykien. Und was ihn für Tatort Sport so interessant macht, er war auch Sportfunktionär. Fast 23 Jahre lang war er der Präsident des Weltschachverbandes FIDE und der wurde nun entführt von Aliens. Das ist schon ein wirklich ziemlich sonderbarer Kriminalfall, den wir uns heute vorgenommen haben, aber vor allem auch ein Fall mit ganz vielen Ungereimtheiten und der unter anderem die Frage aufwirft, ist Kirsan Iljumtschinow vielleicht ein irrer Spinner, ein dreister Lügner oder steckt doch mehr hinter dieser Geschichte?
Ich bin nicht verrückt.
Das sagt er jedenfalls selbst, aber er ist, das werden wir in diesem Podcast feststellen, ganz unbestritten, ein ziemlich kontroverser und auch rätselhafter Mann und trotz seiner freundlichen Fassade offenbar auch ein ziemlich rücksichtsloser. Eben nicht nur angebliches Alien-Entführungsopfer, sondern vor allem auch ein Täter, der als Präsident sein ohnehin armes Land nach Strich und Faden ausbeutete, sich persönlich bereicherte.
Das Geld, das die Republik aus Moskau bekam, wurde in seine Firma in St. Petersburg weitergeleitet und zu einer Unterfirma in Nischni Tagil.
Also Kirsan Iljumtschinow war, wobei er lebt ja noch, von daher muss man wohl sagen, ist ein Mann, der seine Träume lebt. Persönlichen Reichtum und Macht zum einen und er wollte zum anderen seinen Sport Schach in die Welt hinaustragen. Das erklärt hier der US-amerikanische Autor Daniel Calder in einem NPR-Podcast.
Er wollte, dass Schach ein olympischer Sport wird und dass 1 Milliarde Menschen Schach spielen.
Und das alles um jeden Preis und auf dem Rücken der einfachen Bevölkerung. Und dafür schreckte er offenbar vor fast nichts zurück. Er hat weltweit Freunde in hohen Positionen, ist mit den Diktatoren dieser Welt auf Du und Du, hat als Präsident Demonstrationen gegen sich blutig niederknüppeln lassen. Ja, und er wird sogar mit einem bestialischen Mord in Verbindung gebracht. Und Kirsan Iljumtschinow ist vor allem in Sachen Selbstinszenierung ein absoluter Meister. Er hat gepflegtes Äußeres, ein gewinnendes Lächeln, höfliche Umgangsform, so kommt er in Interviews jedenfalls stets rüber. Und da versteht er es meisterhaft, mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und seine weltweite Bekanntheit verdankt er nicht zuletzt dieser schon angerissenen UFO-Geschichte aus dem Jahr 1997, die er im Laufe der Jahre immer mal wieder und zu den unterschiedlichsten Anlässen in Interviews zum Besten gab. Wir hatten den Anfang von Kirsans Entführung durch Aliens ja bereits gehört. Hören wir mal weiter zu. Also, der Außerirdische, der ihn geweckt hatte, der nahm ihn mit an Bord seines Raumschiffes und dazu nutzten sie eine, wie es Kirsan beschreibt, transparente Röhre.
Ich ging in diese Röhre und sah Wesen in gelben Raumanzügen.
Und mit denen unterhielt er sich dann natürlich, aber nicht mit Worten, erzählt er weiter.
Das lief alles telepathisch ab.
Und dann bekam auch er natürlich einen Raumanzug verpasst.
Da gab es nicht viel Sauerstoff. Sie sagten mir, dreh hier ein bisschen und dann wird es für dich normal.
Und so führten ihn die Aliens dann durch ihr Raumschiff, ihr enorm großes Raumschiff, das müssen wir dazu sagen, mit Räumen so groß wie Fußballfelder. Und sie nahmen ihn dann auch noch mit zu einem fremden Planeten.
Dann sagten sie, wir müssen noch ein paar Proben auf einem Planeten sammeln. Ich fragte, warum kommt ihr nicht zu uns ins Fernsehen und sagt, dass es euch gibt, dass ihr mit uns interagiert? Aber sie sagten, dass wir noch nicht bereit wären.
Warum sie ausgerechnet ihm das alles zeigten, das wusste Iljumschinow auch nicht. Aber was er nach dieser angeblichen Begegnung und seiner Reise durch den Raum wusste, ist das hier.
Meine Theorie ist, dass Schach aus dem All kommt. Warum? Weil es überall nach den gleichen Regeln gespielt wird. 64 Felder, schwarz gegen weiß. Die gleichen Regeln in Japan, China, Katar, in der Mongolei, in Afrika. Warum? Weil es aus dem All kommt.
Das, was Kirsan hier erzählt, klingt ein bisschen nach Präastronautik, also dieser Pseudowissenschaft, die verkürzt gesagt quasi alle Errungenschaften menschlichen Fortschritts irgendwie mit angeblichen Besuchen von Außerirdischen in grauer Vorzeit in Verbindung bringt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaltet doch einfach mal Ancient Aliens auf dem History Channel ein. Wirklich unterhaltsam, aber bitte nicht zu ernst nehmen, was die selbsternannten Wissenschaftler da von sich geben. Also, Kirsan ist sich seit seiner angeblichen Entführung sicher. Schach kommt aus dem Weltraum. Und dann setzen die Aliens ihn kurze Zeit später auch wieder auf dem Balkon seines Apartments ab, wo man ihn schon vermisst hatte. Denn eigentlich sollte Kirsan noch an diesem Morgen zurück nach Kalmykien reisen, erzählt er dem norwegischen Fernsehen.
Mein Assistent und mein Fahrer kamen gegen 10.30 Uhr, 11 Uhr in mein Apartment, konnten mich aber nicht finden. Sie setzten sich in die Küche und überlegten. Polizei holen, Nachbarn fragen? Ich war nicht da, aber mein Telefon und alles war im Apartment. Und das war verschlossen. Mein Assistent, mein Bodyguard hatte aber den Schlüssel. Sie suchten mich eine Stunde lang und dann tauchte ich plötzlich wieder auf. Kirsan, wo warst du? Und ich antwortete, im All.
Where you come? I answered from the space. And why from the space? But you 1 hour you not in apartment because and the door to.
Sie verstanden nicht.
In the flat.
Ich erklärte es ihnen.
Also.
Vom Balkon.
I said one from the window, no, from the balcon. My friends they saw that I'm not in the apartment and in one moment I appeared. In apartment.
Sie glaubten es aber auch nicht. Aber sie hatten mit eigenen Augen gesehen, dass ich nicht im Apartment war. Und dann sahen sie, wie ich plötzlich wieder da war. Sehr interessant.
I'm not in the apartment, but their own eyes also see that I appear in this apartment. It's very interesting, yes.
Interessant, ist das alles wirklich? Aber ist das auch wahr? Beziehungsweise wie viel davon ist wirklich wahr? Das können wir natürlich nicht überprüfen, aber es gibt bei dieser ganzen Geschichte schon so einige Ungereimtheiten. Erstmals erzählt hatte Kirsan die Geschichte 2001 im tschechischen Radiosender Radio Freedom. Später behauptete er in verschiedenen Interviews aber, bereits 1998 der BBC von diesem Vorfall erzählt zu haben. Entsprechende Beweise habe aber ich zumindest bei meiner Recherche nicht finden können. In späteren Interviews verstrickt er sich dann auch immer wieder in Widersprüche, wann genau denn diese Entführung stattgefunden haben soll. Mal war es der 17. September, mal war es der 18. Und dann sagte er, wie hier ja auch schon eingangs gehört, es wäre ein Samstag gewesen. Tja, blöd nur, Weder der 17. noch der 18. September fielen im Jahr 1997 auf einen Samstag. Der 17. war ein Mittwoch, der 18. ein Donnerstag. Tja, und dann sprach Iljumtschinow ursprünglich jahrelang von zwei Zeugen, die ihn am Morgen nach der Entführung in seiner Wohnung gesucht hätten. Später waren es dann auf einmal drei. Und dann gibt's noch Interviews, in denen er erzählt, er habe danach nie wieder Erfahrungen mit Außerirdischen gehabt, bis er sich dann plötzlich doch noch an einen weiteren, allerdings deutlich kürzeren und wohl nur telepathischen Kontakt erinnern will. Also ihr merkt schon, die ganze Geschichte ist verdammt merkwürdig, aber damit auch perfekt passend zu Iljumtschinow, der oberflächlich betrachtet bei öffentlichen Auftritten immer freundlich lächelt, in Interviews den bescheidenen, aber vor allem wohltätigen und um sein Volk besorgten Präsidenten gibt. Doch wenn man genauer hinschaut, und das tun wir gleich, wird man sehen, in der Praxis handelt er regelmäßig ganz anders. Und vielleicht liegt auch da die Motivation für ihn, mit solchen Räuberpistolen wie dieser UFO-Entführung und den angeblich außerirdischen Ursprüngen des Schachspiels an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn ein armer Irrer ist Kirsan Iljumtschinow sehr wahrscheinlich nicht. Aber
er ist ein ungewöhnlicher, sehr kontroverser Charakter.
So beschreibt ihn der schon gehörte Autor Daniel Calder in dem NPR-Podcast und fasst seinen Werdegang kurz so zusammen.
Er wurde in den 1980ern erwachsen, mit Perestroika, als sich alles änderte. Er ging in die Geschäftswelt, importierte Autos und verdiente viel Geld. Schon Anfang der 1990er war er dann Millionär.
Iljumtschinow ist also ganz und gar nicht irre, sondern im Gegenteil ziemlich clever. Der Import von japanischen Luxusautos hatte ihn reich gemacht, damals, als die Sowjetunion gerade zusammengebrochen war und eine Zeit lang dort nahezu alles erlaubt schien. Da entdeckte er, obwohl sozialistisch sozialisiert, den Kapitalismus für sich. Wer damals in Russland die richtigen Connections hatte, der konnte nämlich ganz schnell einen ehemaligen Staatsbetrieb, zum Beispiel eine Fabrik oder ähnliches, für ein paar hundert Dollar kaufen und damit ganz schnell enorme Summen erwirtschaften. Iljumtschinow, der hatte diese Connections und nutzte sie natürlich auch reichlich aus. 1989 machte er seinen Uni-Abschluss und im Spätsommer desselben Jahres begann er auch schon mit seinen Geschäften, erzählt er bei Al Jazeera.
Und nach ein paar Monaten, September, Oktober, November, Dezember, im Dezember hatte ich meine erste Million Dollar verdient.
In wenigen Monaten Millionär und dieser ersten Million sollten dann ganz schnell viele weitere folgen. Und man kann davon ausgehen, dass viel von diesem Geld nicht nur legal erwirtschaftet worden war. Anyway, mit seinem Reichtum kam dann natürlich auch Macht und der Sprung in die Politik. 1990 wurde er ins Parlament gewählt und 1993 wurde Iljumtschinow kalmückischer Präsident mit gerade mal 31 Jahren. Er war damals angeblich mit dem Wahlversprechen angetreten, jedem Schafhirten seines agrarisch geprägten Landes 100 Dollar und ein Mobiltelefon zu verschaffen. Außerdem hatte seine Wahlkampagne den Slogan »Ein reicher Präsident ist die beste Absicherung gegen Korruption«. Tja, die Kalmücken glaubten das damals, sollten dann aber schnell eines Besseren belehrt werden. An dieser Stelle müssen wir ein paar Worte zu Kalmykien verlieren. Also, Kalmykien ist eine autonome Republik im südwestlichen Teil der Russischen Föderation, zwischen dem Kaspischen Meer und den Wolga-Ufern. Und es ist die einzige Region in Europa mit einer buddhistischen Bevölkerungsmehrheit, die hauptsächlich aus ethnischen Kalmücken besteht, Nachfahren mongolischer Nomaden. Und die Region ist wirtschaftlich eher unterentwickelt und stark abhängig von der Landwirtschaft und Viehzucht. Und trotz der vorhandenen natürlichen Ressourcen kämpft die Region seit dem Ende der Sowjetunion mit wirtschaftlichen Herausforderungen und vor allem politischer Instabilität. Hing damals wie heute am Tropf von Mütterchen Russland, die finanzielle Unterstützung leisten muss. Iljumtschinows Wahlversprechen fielen hier natürlich auf fruchtbaren Boden, zumal er, und da sind wir beim Thema Selbstinszenierung, öffentlich immer wieder betonte, wie viel ihm diese Region und ihre Bewohner doch bedeuteten, auch hier bei Al Jazeera.
Kalmykia is my life. I was born here and this is my motherland.
Kalmykien ist mein Leben. Hier wurde ich geboren. Das ist mein Mutterland, meine Leute.
In Moskau, in Russia.
Alles, was ich in Russland hatte, Ausbildung, Geld, will ich meinen Leuten hier geben. Ich gebe meine Zeit, Gesundheit, alles für die Menschen.
To build churches, to give my time, my health, everything to people.
Natürlich gefiel das den Menschen. Allerdings hatten sie sich die versprochene Förderung wahrscheinlich etwas anders vorgestellt, als Jumschinow sie dann umsetzte. Ja, der förderte natürlich tatsächlich das Ansehen Kalmykiens in der Welt, machte das kleine Land durchaus bekannt, aber eben nicht durch wirtschaftlichen Aufschwung und Fortschritt, sondern mit Schach. Schach, das muss man wissen, ist Jumschinows große Liebe. Seit seiner frühesten Kindheit spielte er selbst und das auch richtig gut. Schach, das Spiel der Könige bzw. der Außerirdischen. Für ihn offenbar wichtiger als ausreichende medizinische Versorgung, wirtschaftlicher Aufschwung und vieles, vieles mehr, was ein rückständiges Land wie Kalmykien eigentlich viel eher gebraucht hätte.
If they can play chess, children, they study well in the schools.
Wenn sie Schach spielen, lernen sie besser in der Schule. Ihre Gehirne sind besser, ihre Disziplin. Ohne Schach, ohne das alles, landen sie auf der Straße, bei Drogen und Verbrechen.
Chess Palace is no chess village. Children go to the streets and some drugs and crime and so on.
Es wirkt ein bisschen wie der alte Spruch, gibst du einem Hungrigen was zu essen, dann ist er satt für den Moment, zeigst du ihm aber, wie man angelt, dann muss er nie wieder hungern. Schach also als Grundlage für ein besseres Leben, so verkaufte es Jumschinow und steckte große Teile des Staatshaushalts in Schach. Er führte verpflichtenden Schachunterricht an Schulen ab der ersten Klasse ein, ließ Schachakademien bauen, sponserte Schachturniere zulasten der eigenen Bevölkerung, wie diese kalmykische Frau im Interview mit einem niederländischen Journalisten für die Doku Schach in Kalmykien beschreibt.
Dieser ganze Schachkram, ich mag es gar nicht. Da fließt viel zu viel Geld rein. Das sollte lieber in Krankenhäuser gehen. Die brauchen das. Da wäre es besser investiert als beim Schach.
У нас столько больниц. В больницах у нас нету нормального оборудования. У нас нету нормальных клиник. У нас, понимаете, много где что куда можно было, чем шахматы.
Tja, aber Jumschinow, der hatte sich dem Schachsport verschrieben. Natürlich, weil er das Spiel liebte. Seine tiefe und innige Liebe zum Schach, die sollte man auch definitiv nicht in Frage stellen. Natürlich war die ein Beweggrund, um möglichst viele Leute weltweit für den Schach zu begeistern. Aber Jumschinow, der sah im Schachsport gleichzeitig auch ein Mittel, um seine Machtbasis auf der einen Seite zu halten, aber auf der anderen sie noch auszubauen. Jetzt könnte man aus deutscher Sicht sagen, ach komm, Schach, mehr Randsportart geht ja wohl nicht, viel Einfluss dürfte man damit ja nicht gewinnen. Aber diese Aussage verkennt die Tatsache, dass in Russland schon seit Ewigkeiten, damals schon in der UdSSR, Schach eine der Hauptsportarten ist. Und von jeher auch ein politisches Tool. Schon Lenin und viele führende Politiker nach ihm waren Schachbegeisterte. Und schon für die war Schach ein wichtiges Propagandamittel, mit dem sie die Überlegenheit der Sowjetunion, die Überlegenheit des Kommunismus über den Kapitalismus beweisen wollten. Schließlich war zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Zerfall der UdSSR mit Ausnahme der Jahre 1972 bis 75 der Schachweltmeister immer aus der Sowjetunion gekommen. Die Ausnahme war, in dieser kurzen Zeitspanne, der Amerikaner Bobby Fischer, der in einer US-Talkshow damals die Dominanz der Sowjetunion in Sachen Schach so erklärte.
Es wird von der Regierung gefördert. Die Spieler sind Profis. Deshalb bleiben sie dran. Wir haben auch talentierte Spieler hier. Aber aus verschiedenen Gründen verlieren sie die Lust. Es fehlt der Anreiz.
Also, Schach spielt in Russland eine ganz, ganz große Rolle. Und auch in Jumschinows Leben. Wenn man ein hohes Tier im nationalen Schachsport in Russland ist, da hat man schon eine Menge Einfluss und Macht. Aber wenn man dann auch noch Chef des Weltverbandes FIDE wird, dann hat man noch mehr Macht. Und Jumschinow, der war als Präsident Kalmykiens eine lokale, regionale Größe mit limitiertem Einfluss und auch geografisch limitierten Kontakten, aber als Schachpräsident bekam er nun politische und geschäftliche Möglichkeiten, von denen er bis dahin nur geträumt hatte. Er konnte quasi in alle Länder der Welt reisen und dort dann auch mit Politikern und potenziellen Geschäftspartnern sprechen, die ihn als Provinzpolitiker einer kleinen und armen Republik nie empfangen hätten. Und den Schachsport wollte er jetzt nutzen, auch zum Wohle der Wirtschaft Kalmykiens, versprach er zumindest zu Beginn seiner Amtszeit.
Unsere Republik war sehr klein. Uns kannte in Russland keiner und die Welt schon gar nicht. Aber wenn Journalisten kommen, folgen Geschäftsleute und Touristen. Sie interessieren sich für uns und investieren Geld.
Geld, was dann aber auch seiner eigenen Tasche natürlich gut tat und auch zum Wohle Russlands war, so dachte man im Kreml damals jedenfalls, und half mit dem Einfluss des damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin noch etwas nach, um Kirsan Iljumtschinow in dieses Amt zu hieven. Andersherum hatte Iljumtschinow übrigens zuvor Jelzin bei dessen Wahl zum russischen Präsidenten geholfen. Eine Hand wäscht eben die andere. Und so läuft das auch in der FIDE, denn da laufen Präsidentenwahlen in etwa so ab wie bei der FIFA im Fußball. Jedes Mitgliedsland hat eine Stimme bei der Abstimmung und jede Stimme zählt gleich viel, egal wie groß das Land ist und wie groß sein Einfluss in der Welt ist. Wenn man also ganz viele kleine Mitgliedsländer kauft, für relativ kleines Geld oder mit Versprechungen von Seiten des Staates Russland, naja, dann hat man auch schnell eine nötige Stimmenmehrheit zusammen. Iljumtschinow hatte bei seiner Wahl aber auch deshalb leichtes Spiel, weil die FIDE damals quasi pleite war und einfach jemanden mit Geld brauchte, der auch finanzielle Lücken mal stopfen konnte. Und das war etwas, was Iljumtschinow dann auch sehr gerne tat. Und so wurde er am Ende einstimmig zum Präsidenten gewählt. Und er zahlte die 2 Millionen Dollar Schulden des Verbands mal eben aus eigener Tasche. Angeblich hatte er das ja auch schon beim Staatshaushalt Kalmykiens nach seiner Wahl getan.
Als ich 1993 Präsident wurde, zahlte ich erstmal 20 Millionen Dollar. Ich bezahlte damit Lehramtgehälter, Ärzte und Ärztinnen. Der Staat hatte kein Geld, daher zahlte ich aus eigener Tasche.
Klingt erstmal gut und wohltätig, aber im Prinzip hatte sich die FIDE, wie zuvor schon die Republik Kalmykien, in der Hoffnung auf wirtschaftliche Besserung einem Langzeitherrscher verschrieben. Als kalmückischer Präsident wirkte Iljumtschinow bis 2010, also 17 Jahre. FIDE-Präsident blieb er sogar mehr als 20 Jahre. Und beides waren Ämter, die Iljumtschinow über all die Jahre eng miteinander verquickte. Und Amtszeiten, die von zahlreichen Skandalen geprägt waren. Und wenn es nur Skandale gewesen wären wie die Alien-Entführung, ja, dann wäre ja alles halb so wild gewesen. Aber seine Jahre im Amt waren geprägt von zahlreichen illegalen Aktivitäten, die über ein bisschen Korruption irgendwann weit hinausgingen. Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Und diesen Aktivitäten war vor allem eine Journalistin schnell auf die Spur gekommen, Larissa Yudina, die Herausgeberin der oppositionellen Zeitung Sowetskaja Kalmykien, deren Arbeit war unter Iljumtschinow immer wieder extrem behindert worden. Redaktionsräume wurden mehrfach zwangsweise geräumt, der offene Verkauf der Zeitung verboten, erzählt sie hier in einer Dokumentation aus dem Jahr 1998.
Unsere Büros wurden besetzt, die Türen aufgebrochen und neue Schlösser installiert. Eines Tages brachen sie in unseren Computerraum ein und ich rief die Polizei. Die kam, machte aber nichts. Der Einbruch passierte quasi unter Polizeiaufsicht.
Yudina hatte Einzelheiten aufgedeckt über ein Komplott, das Kalmykiens Offshore-Zone betraf. Diese Zonen waren im Prinzip nichts anderes als Steueroasen, in denen sich Unternehmen ansiedeln konnten, um von steuerlichen Vergünstigungen zu profitieren. Das Problem war nur, das Geld, was diese registrierten Unternehmen für die Registrierung bezahlen mussten, und das sollen damals etwa 6.000 Unternehmen gewesen sein, wanderte nicht etwa wie eigentlich vorgesehen und üblich in den Haushalt Kalmykiens, sondern in einen Präsidentenfonds, also quasi in Iljumtschinows Tasche, und wurde auf ausländischen Konten geparkt. Also am Staat und damit am Volk Kalmykiens vorbeigeschleust. Dass dieses Geld eigentlich dringend gebraucht hätte, denn die Republik, wir haben es schon mehrfach gesagt, ist eins der ärmsten Länder Europas und auch die finanzielle Unterstützung aus Moskau kam nie wirklich beim Bürger an, kritisierte Yudina damals und beschuldigte Iljumtschinow, sich schamlos im Amt zu bereichern.
Lassen Sie uns mal über seine Ehrlichkeit beim Geschäftemachen sprechen. Das Geld, das die Republik aus Moskau bekam, floss in seine Firma in St. Petersburg und in eine Zweigstelle in Nischni Tagil. Er benutzte Staatsgelder, die eigentlich für Kalmykiens Wollproduktion flossen. Wenn das Geld richtig verwendet worden wäre, steckte die Wollindustrie nicht in so einer großen Krise.
Und viel von dem Geld landete eben bei Iljumschinow und vor allem in seinem Prestigeprojekt City Chess, einem Stadtteil mit vielen Villen und einer riesigen Event-Location in der kalmückischen Hauptstadt Ilista, extra gebaut für die Schacholympiade 1998 und später noch für ein paar Schachweltmeisterschaften genutzt. Irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen Dollar kostete der Bau damals. Geld, das nach Meinung vieler Kritiker im armen Kalmückien an vielen anderen Orten dringender gebraucht worden wäre als für so einen Schachkomplex mit Luxusvillen. Aber Iljumschinow, der behauptete, die Ausrichtung der Schacholympiade sei eine lohnende Investition für die Kalmücken. Vladimir Batmajew, Redakteur bei Judinas Zeitung, erzählte später in einer niederländischen Doku das hier.
Iljumschinows Leute haben versprochen, dass die Schacholympiade Kalmykien 100 Millionen Dollar bringen würde, dass viel Geld eingenommen würde. Aber hier geht es ja nicht um die Fußball-Champions League. Das ist ein anderes Business. Schach hat nicht annähernd so viele Fans, ist weniger lukrativ. Aber den Leichtgläubigen wurden 100 Millionen versprochen.
Die Bevölkerung profitierte aber am Ende natürlich nicht davon und City Chess rottet seitdem vor sich hin. Die Villen sind weitgehend unbewohnt geblieben und wegen des sandigen Bodens, auf dem sie errichtet wurden, mittlerweile von Rissen übersät und von Steppengras teilweise auch überwuchert. Profitiert hat am Ende eigentlich nur Iljumschinow selber. Und von allem, was mit diesem Bau zusammenhing, hatte Larissa Judina bei ihren Recherchen Wind bekommen. Sie wusste, was vorging. Sie hatte Aussagen vieler Leute zu dem Thema gesammelt, aber ihr fehlten die wirklich hieb- und stichfesten Beweise, also Beweise schwarz auf weiß, bis sie am 6. Juni 1998 einen Anruf bekam.
Hallo?
Am anderen Ende der Leitung ein Mann. Seinen Namen nannte er nicht, aber er behauptete, für die staatliche Behörde für Zusammenarbeit und Kooperation zu arbeiten. Und das war die Behörde, die die Genehmigung für Firmen erteilte, sich in den steuerbegünstigten Offshore-Zonen anzusiedeln. Und der Mann erklärte Judina, er könne ihr die nötigen Beweise liefern, dass in dieser Behörde, zu deren Finanzgebaren sie ja recherchierte, tatsächlich Geld im ganz, ganz großen Stil veruntreut wurde. Dass Haushaltsmittel zugunsten von Offshore-Unternehmen veruntreut würden und dass der Präsident Kirsan Iljumschinow tatsächlich persönlich in diese Machenschaften verstrickt wäre. Judina war natürlich begeistert. Sie wähnte sich endlich am Ziel ihrer Recherchen. Dass dieser Anruf aber eine Falle sein könnte, daran dachte sie nicht oder sie ignorierte die Gefahr in der Hoffnung, ihren Scoop dann endlich landen und dingfest machen zu können, um endlich etwas gegen den korrupten Präsidenten in der Hand zu haben. Ein westlicher Journalistenkollege berichtete später, er habe sie mal gefragt, ob sie denn gar keine Angst habe vor Attentaten wegen ihrer oppositionellen Haltung und wegen ihrer Recherchen. Darauf soll sie nur geantwortet haben, nein, ich bin's einfach leid, Angst zu haben. Also verabredete sie sich mit dem Unbekannten für ein Treffen. Ein Auto sollte sie abholen, Judina stieg ein, fuhr weg und wurde nie wieder lebend gesehen. Ihre Leiche wurde einen Tag später in der Nähe eines Teiches etwas außerhalb der kalmykischen Hauptstadt Ilista gefunden. Bestialisch zugerichtet, ihr Körper übersät mit Messerstichen und ihr Schädel zertrümmert. Judinas Mörder waren zwar schnell ermittelt und abgeurteilt worden, aber obwohl im Gerichtsprozess klar wurde, dass es sich bei ihnen lediglich um Auftragsmörder handelte, wurde der Fall danach schnell zu den Akten gelegt, obwohl der Auftraggeber nie ermittelt wurde. Dass zwei der letztlich vier Verurteilten vor der Tat eng mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hatten, war bestimmt nur ein blöder Zufall. Offiziell wurde Iljumschinow jedenfalls nie eine Verbindung zu dem Mord nachgewiesen.
Es wurde nie zugegeben, dass er diesen Mord angeordnet hatte oder ein Umfeld geschaffen hat, das ihn möglich machte.
Das sagt der Autor J.C. Hallman, aber er glaubt auch, dass Iljumschinow trotz aller Dementi bei diesem Mord schon seine Finger im Spiel gehabt hatte und eine klare Message senden wollte an alle, die sich ihm und seinen Machenschaften in den Weg stellen würden.
Die Botschaft lautete: untersucht das nicht, kommt uns bloß nicht in die Quere.
Natürlich, und wenig verwunderlich bestritt Iljumschinow jegliche Beteiligung sowohl an Unterschlagung als auch am Mord. Und er ließ eine Demo gegen sich, auf der die Menschen seinen Rücktritt nach dem Tod Judinas forderten, niederknüppeln.
Der Platz war umringt von Bereitschaftspolizei. Sie schlugen uns und beendeten die Demo. Leute, die nach Hause gingen, wurden verfolgt und geschlagen. 106 Menschen wurden verhaftet und fast alle geschlagen. Ich kam für 9 Tage ins Gefängnis.
Und Botmajew geht sogar noch weiter. Seine Recherchen hatten nämlich noch etwas ergeben. Auch die russische Regierung soll ihre Finger im Spiel gehabt haben.
Die Demo aufzulösen und Zivilisten zu schlagen bei einer Anordnung aus Moskau, auf Iljumschinows Bitten. Er hat es gewünscht und Moskau hat es gemacht.
Die Verdächtigung kriegte Iljumschinow damit zwar nicht aus der Welt, aber es traute sich eben auch keiner mehr, sie öffentlich zu äußern. Und Auswirkungen auf seine weitere Karriere hatten die Verdächtigung auch nicht, weder auf seine politische noch auf die im Schach. Kurz nach dem Mord an Judina wurde Iljumschinow als FIDE-Präsident einstimmig wiedergewählt. Für den Schachsport hat er ja auch viel getan. Und auch in Kalmykien hielt er sich an der Macht, trotz der katastrophalen Zustände im Land.
Für junge Leute gibt es hier keine Arbeit. Er hat kulturelle Entwicklung vorangebracht, ja, aber keine Jobs. Das trifft die Jungen am härtesten. Viele gehen weg.
Das beklagt eine junge Frau in einer Doku aus den Niederlanden. Die Unzufriedenen, die gingen. Iljumschinow blieb. Und vor allem deshalb, weil er oppositionelle Bewegung eben unterdrückte, mundtot machte. Im Übertragenen, aber, das zeigt der Fall Judina, wohl auch wörtlich. Und wörtlich ist von Iljumschinow auch dieses Zitat überliefert. Schach ist wichtiger und bedeutender als Politik, so argumentierte er und so handelte er auch. Und er sagte, jeder, der Schach liebt, der den Schachsport fördert, ist mein Freund. Und entsprechend hatte er viele Freunde, sehr viele einflussreiche, aber auch ziemlich viele zwielichtige. Als da wären der Papst und der Dalai Lama, beide Schachfreunde. Gut, nehmen wir die vielleicht mal aus der Schurkenriege etwas raus, wobei, na, ist egal. Aber definitiv und unbestritten böse Burschen aus Kirsans Freundesliste sind zum Beispiel Syriens Präsident Bashar al-Assad, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, um nur mal 3 zu nennen. Mit denen traf er sich regelmäßig, offiziell in seiner Funktion als Weltverbandspräsident. Er spielte dann mit ihnen Schach, vereinbarte Schachförderprogramme, zum Beispiel Schach als Unterrichtsfach in Schulen, wie in Kalmykien, oder er organisierte mit ihnen zusammen Turniere. Aber seine Besuche bei den Diktatoren dieser Welt dienten wohl noch einem anderen Zweck und der wiederum steht in enger Verbindung zu einem weiteren Despoten, mit dem er sich regelmäßig traf, mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Das ist ein Mann, den Kirsan bewundert und zu dem der Kontakt auch nach Ende seiner Amtszeit in Kalmykien ganz und gar nicht abriss. Moskau hatte ihm einst ins Präsidentenamt des Weltschachverbands verholfen, ihn auch bei seinen zahlreichen Wiederwahlen tatkräftig unterstützt und ja auch, wie gehört, Aufstände in Kalmykien für ihn niedergeschlagen. Aber das alles natürlich nicht ohne Hintergedanken, denn Russland brauchte Kirsan als eine Art Undercover-Botschafter zur Hege und Pflege internationaler Beziehungen, die lieber nicht öffentlich werden sollten. Zu den ganzen international geächteten Despoten, nämlich die Kirsan als seine Freunde bezeichnete, mit denen Russland direkt aber nicht immer kommunizieren bzw. paktieren konnte, damit man nicht gegen internationale Sanktionen verstieß. Aber inoffiziell über den Umweg Iljumschinow als eine Art Undercover-Diplomat, über diesen Umweg war es Russland möglich, im Geheimen politische Botschaften zu übermitteln oder Allianzen zu schmieden. In Interviews hat Iljumschinows Sohn David entsprechende Missionen seines Vaters sogar mehrfach bestätigt. Iljumschinow selber streitet das in der BBC allerdings ab.
Wenn ich mich mit denen treffe, bin ich in Sachen Schach unterwegs. Ich organisiere Turniere, keine Kriege.
Leader of China. I work for chess. I organize tournaments. I not organize wars.
Gut, Kriege organisierte er vielleicht nicht, aber man muss ja auch nicht gleich ins Extrem gehen. Pakte mit Despoten alleine sind ja eigentlich auch schon verwerflich genug. Und damit kommen wir wieder zum Zweck dieser UFO-Geschichte. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie nicht wahr ist, dass es keine Außerirdischen gegeben hat, die ihn entführt haben, sondern dass das eine von ihm frei erfundene Geschichte war, die er aber strategisch streute und aus persönlichen, aber auch politischen Gründen instrumentalisierte, um zum Beispiel von den ganzen Kontroversen und Skandalen rund um seine eigene Person abzulenken. Wie schon gehört, Jumtschinow gilt als Profi in Sachen strategischer Kommunikation und Selbstvermarktung, der die Methoden des Business schon sehr früh durchschaut hatte. Das sagt auch der britische Schachgroßmeister Nigel Short in der BBC, nicht gerade ein Jumtschinow-Freund.
One thing that people say about Kirsan is that he is nice.
Die Leute sagen über Kirsan, er ist nett und er kommt mit vielem davon wegen seiner Art. Viele wichtige Fragen wurden nie beantwortet.
There are many, many very serious questions which have never been properly answered.
Fragen, von denen er ablenken konnte, wenn er Medien und Öffentlichkeit die UFO-Geschichte hinwarf. Auf die stürzten sie sich natürlich und damit rückten die ernsteren Vorwürfe und Skandale um ihn, also Menschenrechtsverletzungen, Korruption, illegale politische Aktivitäten, erstmal in den Hintergrund. Man kennt das ja. Je sensationeller und bizarrer eine Geschichte ist, desto begieriger springen die Massenmedien drauf. Und darüber vernachlässigen sie dann auch gerne ernsthafte Diskussionen über politische und wirtschaftliche Probleme. Jumtschinow konnte mit der Story also eine alternative Erzählung schaffen, die ihn in den Augen der Öffentlichkeit aber auch verharmloste. Denn so ein wirrer, wunderlicher UFO-Gläubiger kann doch kein korrupter und gnadenloser Unterdrücker sein. Und schon gar nicht als Undercover-Agent für Russland arbeiten. So einen rekrutieren die doch nicht für solche Tätigkeiten, die sind noch nicht bescheuert. Das dürften zumindest viele gedacht haben. Und wenn man mal guckt, wann Kirsan in Interviews das Alien-Thema zur Sprache brachte, dann fällt auf, das passierte immer zu Zeiten, in denen gerade sich Skandale um ihn in den Medien anzubahnen drohten. Und man sollte auch nicht unterschätzen, welche Wirkung diese Geschichten auf die einfache, doch sehr bäuerliche Bevölkerung in Kalmykien hatte. Kirsan baute sich in dem mehrheitlich buddhistischen Land damit ein Image als Mystiker und spirituelle Person. Er vermittelte durch diese UFO-Geschichte den Eindruck, er stünde mit höheren Mächten in Kontakt. Und das machte ihn besonders auserwählt. Dass er dann zusätzlich auch noch zahlreiche Tempel, Moscheen, christliche Kirchen und so weiter errichten ließ, das stärkte dieses Image eines Menschen in Verbindung mit höheren Mächten, eines gottesfürchtigen Mannes noch mehr. Und so ein Mann, der kann doch nur erst recht kein schlechter Mensch sein, oder? Gleichzeitig nutzte er mit seiner Räuberpistole aber auch dem Schachsport, denn Jumtschinow behauptete ja, dass Schach ein Geschenk der Außerirdischen sei. An anderer Stelle beschreibt er es sogar als Gottesgeschenk, aber wenn wir die Ideen der Präastronautik mal zugrunde legen, ist das ja quasi synonym.
Ich glaube, Schach kommt von den Göttern, denn die Regeln sind universell. Unsere DNA besteht aus 64 Elementen und ein Schachbrett hat 64 Felder. Das ist eine göttliche Botschaft.
Solche Geschichten brachten dem Sport natürlich Aufmerksamkeit und damit wiederum Werberelevanz. So festigte Jumtschinow seine Macht als Präsident der FIDE, was er dann wiederum nutzen konnte, um seine internationalen Beziehungen zu pflegen und sein Netzwerk auszubauen, zum Wohle Russlands und um seine eigene Macht und seinen Reichtum weiter zu vermehren, noch mehr Rolls-Royce kaufen zu können und noch mehr edelsteinbesetzte Uhren, wie er sie dem Al Jazeera-Kollegen stolz präsentierte.
Das hier sind Diamanten und Saphire. Echte Diamanten und Saphire. Die Uhr kostet $1 Million.
Tja, und das alles ging jahrelang gut. Letztlich waren es dann aber die USA, die Jumtschinows Gebaren ein Ende setzten, die wegen seiner Verbindung zu international geächteten Diktatoren, die Menschenrechtsverletzung beging, Maßnahmen ergriffen. 2015 setzte das US-Finanzministerium ihn auf die Liste der sanktionierten Personen, weil er, Zitat, materielle Unterstützung und Handlungen im Namen der syrischen Regierung geleistet haben soll. Dabei geht es unter anderem um eine von ihm kontrollierte Bank, die Russian Financial Alliance Bank, die Geschäfte für das Assad-Regime abwickelte. Angeblich Geld in dessen Auftrag gewaschen haben soll. Jumtschinow streitet die Vorwürfe bis heute ab, aber nicht seinen persönlichen Kontakt zu Assad. Im Gegenteil, den nimmt er hier bei der BBC sogar in Schutz und streitet gleichzeitig auch alle seine Menschenrechtsverletzungen ab, die Assad zur Last gelegt werden.
No, I know that he now fight against terrorists.
Er kämpft gegen ISIS, aber darüber sprechen wir nicht. Wir sind Freunde.
Nobel Peace Prize Committee will give to Bashar Assad Nobel Peace Prize.
Really? I don't think so. Why not? No, no, no.
Das Nobelpreiskomitee sollte Assad morgen den Friedensnobelpreis verleihen.
400.000 Terroristen.
400.000 Terroristen aus 100 Ländern sind nach Syrien gekommen. Und er hat sie getötet. Deshalb denke ich, er hätte ihn verdient.
Eine sehr fragwürdige Interpretation. Anyway, Ilyumchinov wurde dafür also sanktioniert. Das bedeutet, alle seine in den USA befindlichen Vermögenswerte wurden eingefroren. Und es wurde US-Bürgern und Unternehmen verboten, Geschäftsbeziehungen mit ihm zu unterhalten. Und ihm wurde natürlich auch die Einreise in die USA verwehrt. Das brachte dann selbstverständlich geschäftliche Probleme für Kersan und seine Unternehmung mit sich, führte aber auch zu Problemen bei der FIDE. Denn zum Beispiel durfte er ja auch nicht zur Schach-WM oder großen Turnieren innerhalb der USA reisen. Und ein Präsident, der mit den USA auf Kriegsfuß stand, war natürlich kein geeignetes Aushängeschild für den Verband mehr. Ilyumchinov versuchte zwar noch, gegen die Sanktionen anzugehen. Er schrieb Briefe, Mails, leitete rechtliche Schritte ein, verklagte zum Beispiel auch die US-Regierung und appellierte auch direkt an Präsident Donald Trump, doch bitte seine Macht und Autorität zu nutzen, um die Sanktionen aufzuheben. Trump, so erklärte er sogar in der BBC, sei schließlich aus seiner Sicht ein Bruder im Geiste.
Donald Trump ist unabhängig, ein Businessman wie ich. Ich bin wie Trump.
And I'm like a Trump.
Ob er Trump die Alien-Geschichte auch erzählt hatte, wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall hatte er keinen Erfolg. Trump machte nämlich nichts. Die Sanktionen blieben und Ilyumchinov, der musste sich aus der aktiven Führung der FIDE zurückziehen, sein Amt als Präsident niederlegen. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Kersan fördert über seine Stiftung trotzdem weiterhin den Schachsport, klagt noch immer gegen die USA und pflegt weiterhin seine Beziehungen zu politischen und wirtschaftlichen Führern und ist natürlich auch weiter als Geschäftsmann aktiv, sowie in den russischen und kalmückischen Medien weiter präsent und entsprechend einflussreich in seiner Region. Ob er weiterhin Kontakt zu Aliens hat, das wissen wir Stand jetzt nicht, aber sollte es da etwas gravierend Neues geben, dann wird er sich sicher von alleine melden.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.